Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour. Ist der Kohleabbau in der Zeit des Klimawandels überhaupt noch tragbar? Darum geht es in einer weiteren Episode unserer neuen Umweltserie mit Dorothee Barbeck. Speziell geht es heute um das geplante Steinkohlebergwerk Carmichael im Galilee-Becken in Queensland, wo laut Schätzung des Unternehmens auf einem Gebiet von 26.000 Hektar etwa 8 Milliarden Tonnen Steinkohle verfügbar sind. Die indische Adani-Gruppe, das nun Bravos genannte Unternehmen, legte die ersten Pläne für das Bergwerk nebst dem dazu notwendigen Hafen im Abbott Point am Barrier Reef schon 2010 vor. Seither wird darum gestritten, ob und unter welchen Bedingungen das Steinkohlebergwerk genehmigt werden soll. Zunächst hieß es, es sollten 60 Millionen Tonnen pro Jahr über 60 Jahre abgebaut werden. Damit wäre es eines der größten Bergwerke der Welt. Nach Finanzierungsschwierigkeiten, auch bedingt durch den enormen Widerstand in der Bevölkerung, Umweltauflagen und so weiter, will Adani nun die Mine allein auf den Weg bringen und gab an, nur 10 bis 15 Millionen Tonnen pro Jahr abbauen zu wollen, was allerdings nur der Anfang sein könnte, wobei es im Endeffekt doch auf die 60 Millionen anvisierten Tonnen hinauslaufen könnte. Unsere Umweltspezialistin Dorothee Barbeck klärt uns über die Hintergründe auf, die Entwicklungen auf dem Gebiet der Genehmigungsverfahren und Lizenzen, über die Bemühungen der über 300 Gruppierungen von Klima- und Umweltaktivisten, die sich gegen das Bergwerk stark machen, darüber, was der Abbau für das Great Barrier Reef und das artesische Becken, also den unterirdischen Wasservorrat, bedeuten würde, welche Tiere gefährdet sind, was die indigene Bevölkerung davon hält und wer eigentlich davon profitiert. Dorothee Barbeck, ich bin froh, dass du wieder hier bei uns, mit uns im Studio sprechen kannst, bei SBS Radio in deutscher Sprache. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Trudi. Ich bin froh, wieder dabei zu sein.
Ja, du bist ja vielseitig engagiert, was Umwelt angeht, und hast dich auch sehr um Adani, die Besitzer der Kohlemine Carmichael in Central Queensland, hast dich damit auseinandergesetzt. Das ist eine lange und komplizierte Geschichte, die wir versuchen wollen, jetzt für unsere Hörer ein bisschen aufzuribbeln. Ob uns das gelingt, weiß ich nicht, denn es ist eine sehr komplizierte Sache, wo viele Gesetze mit reinspielen, die dann auch wieder umgeworfen wurden und wieder angefochten wurden. Fangen wir mal am Ende an. Adani heißt gar nicht mehr Adani. Adani heißt jetzt plötzlich Bravos. Und ich nehme an, dass das was damit zu tun hat, dass die sich inzwischen so einen schlechten Namen gemacht haben, dieses Unternehmen mit ihrer Carmichael Mine, dass sie erstmal ganz anders heißen wollen. Was meinst du?
Ja, das glaube ich auch, obwohl sie abgestritten haben, dass sie aus dem Grunde ihren Namen geändert haben. Und einen der witzigsten Kommentare fand ich dabei, ja, dass jemand gesagt hat, oh, ich glaube, wir haben Adani gestoppt.
Und außerdem haben sie sich ja auch noch so vertan. Die haben wahrscheinlich nur bei Google geguckt. Bravos heißt nämlich nicht Brave. Bravos heißt angeblich was ganz Negatives.
Ja, und brav Arsch sagt man ja jetzt auch. Also er ist ein ekelhafter Name. Ich denke an Brutus, und das ist ja auch immer die Verräter. Also
ja, ja, es steht angeblich im Lateinischen auch für Verräter und Assassin und Betrüger und so weiter. Das passt ja eigentlich dann vielleicht besser als brav oder als mutig.
Ja, also Verräter sind es auf jeden Fall. Die verraten ja hier die Bürger. Und die, meiner Meinung nach, die Regierung ist gleich mit da in dem gleichen Trog. Die verraten auch die Bürger.
Also es geht um eine riesengroße Kohlemine. Die ersten Pläne dafür, die lagen schon 2010 vor 10 Jahren. Mhm. Aber so richtig angefangen hat das erst 2014, 2015, ne?
Ja, genau. Also, Ja, erstmal muss man sagen, wo liegt überhaupt dieses Kohleabbaugebiet? Und das ist etwa 300 Kilometer Inland in einem Basin, Galilee Basin. Und da gibt es noch ziemlich viel Kohle, also nicht nur da, wo Adani buddelt, sondern auch im großen Umfeld. Allerdings ist die Qualität der Kohle da nicht so gut. Und deswegen haben sich da auch noch nicht so die Leute rangewagt. Und auch, weil es relativ weit weg ist von der Küste. Also man muss das sozusagen, das ganze Gebiet erstmal noch erschließen.
Und
Und
aber die Küste ist dann der Hafen von Gladstone, nehme
nee,
ich
da
an.
gibt's einen, nein, Adani hat seinen eigenen Hafen und das ist in Abbot Point.
Ach ja, das haben Sie ja auch umbenannt, ne? Das heißt doch jetzt North Queensland Export Terminal.
Genau, alles wird umbenannt, damit jeder weiß, also ne, keine Ahnung, aber das ist eine Taktik von denen, die sie jetzt angenommen haben. Aber es wird natürlich nicht viel an dem, an der Tatsache ändern, dass sie dabei sind, hier unseren Great Barrier Reef zu zerstören.
Denn dort liegen im Hinterland vom Great Barrier Reef liegt dieses Galilee Basin, das wollen wir mal ganz klar machen. Und auch
Ja.
die Carmichael Mine, auch wenn das ein paar hundert Kilometer inland ist, muss es doch dann bis zur Küste ans Great Barrier Reef verschafft werden, das ganze Gestein. Und von dort wird es dann weiter transportiert in die weite Welt hinaus, von Gladstone oder Abbots Point. Und
Nur
das
von Abbot Point und es wird auch nicht in die weite Welt transportiert, sondern nur zu einer einzigen Kohle, zu einem einzigen Kohlekraftwerk, das ausschließlich Bangladesch anfeuern soll. Also es wird per Schiff dann direkt an einen Hafen in Indien transportiert und
ist ja
auch
eine
von dort
indische.
aus muss es dann auch noch mal 300, 400 Kilometer in einem Zug bis zu diesem Kohlekraftwerk transportiert werden. Und dann wird es total verteuert. Ich weiß nicht, warum Bangladesch dazu gestimmt hat, aber es wird total verteuert an die Bangladeschis verkauft.
Und es ist eine indische Firma, muss man dazu sagen.
Adani ist ein enger Freund von dem Prime Minister dort, Modi. Die gehen also schon Jahre zurück. Und da steht natürlich auch nicht viel im Wege. Und Indien hat ja auch selber gesagt, die wollen keine ausländische Kohle mehr für ihren eigenen Energiebedarf verfeuern. Und da hatte man hier eigentlich schon gedacht, oh super, vielleicht klappt das dann doch nicht. Aber dadurch, dass das ja ausschließlich Strom an Bangladesch gefüttert wird, ist das also noch, kann unsere Kohle dann noch genutzt werden. Aber dafür möchte ich auch noch mal sagen, wie dieser Deal da mit in Bangladesch zustande gekommen ist, das weiß ich nicht. Denn der Strom, den die dann einkaufen, der liegt über dem Preis, der eigentlich für Strom gehandelt wird in Bangladesch. Und die haben also eine garantierte Abnahme bekommen für den Strom, der da beliefert wird. Und ich verstehe nicht, wie so ein Land, was so von Klimawandel bedroht ist und als eines der ersten Länder überflutet wird, wie es dazu kommt, dass die so einem Deal überhaupt zustimmen. Ne? Dabei wäre es ja viel besser gewesen, da Solar auszufahren. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder irgendwelche korrupte Wege. Und eventuell gibt es auch ein paar gute Artikel auf einer Seite, die viel über den Hintergrund in Indien darstellt. Und das heißt AdaniWatch.org. Da kann man also ganz viele Artikel finden, wo es vor allem um Indien geht und Bangladesch und wie da die Leute von Adani im Prinzip auch total verkauft werden. Das ist schrecklich. Also nicht nur in unserem Land ist Adani verrufen, sondern vor allem auch in Indien.
Und hier ist es doch auch so gewesen, dass Adani halt viele Schwierigkeiten hatte, die Mine überhaupt zu finanzieren und dann unsere Regierung dazu gekommen ist und gesagt hat, wir wollen aber gerne diese Kohle abgebaut sehen und wir unterstützen Adani dabei. War das nicht so?
Ja, also direkt unterstützen sie den eigentlich nicht. Die hatten das, du hast ganz recht, total viel versucht am Anfang. Durch NEFA, das ist so eine, aber es gab so viele Demonstrationen dann dagegen, dass das zurückgenommen wurde. Und am Ende hat Adani gesagt, wir finanzieren das selber und wir finanzieren das selber, indem wir die Mine verkleinern. Also am Anfang hieß es ja, 60 Millionen Tonnen pro Jahr sollten da ausgebuddelt werden. Jetzt sagen sie nur noch 10 bis 15 Millionen Tonnen oder als es dann genehmigt wurde. Aber man hat auch jetzt schon wieder vernommen, dass das also nur der Anfang ist, sondern die bauen darauf, dass die 60 Millionen Tonnen da auch ausgraben werden.
Also, dass
Und
sie
das,
langsam erweitern, wie das ja oft der Fall ist in solchen
genau, also
Situationen.
jede Genehmigung, die die auch bekommen haben, ist vor dem Hintergrund, dass die 60 Millionen Tonnen da ausbuddeln können. Die müssen also dann sich nicht nochmal bewerben. Die haben im Prinzip nur öffentlich verlautbar machen lassen, dass sie auf 10 Millionen, also eine viel kleinere Abbaugebiete erschließen, als sie jetzt eigentlich machen. Und das andere Problem, was ich noch mal ganz kurz ansprechen wollte, ist, es geht ja auch nicht nur darum, dass wir hier gegen Adani sind, sondern es geht im Prinzip darum, dass wenn diese Mine vorangeht, dass sich andere Leute auch schon angemeldet haben, weil dann die Infrastruktur gelegt ist und die dann auch dort ihre Abbaugebiete anfangen. Zum Beispiel Gina Reinhardt, die hat auch da schon Lizenzen liegen. Und Clive Palmer, der genauso, der will da so eine irgendwie so eine McDonald-Mine oder wie der nennt, auch noch ausbauen. Also die ganze Gegend soll da jetzt noch erschlossen werden. Und das ist tatsächlich dann, der im Prinzip können wir dann unser Great Barrier Reef begraben. Das in dem Bereich arbeiten etwa in dieser Tourismusbranche. Alleine rund ums Great Barrier Reef sind etwa 60.000 Arbeitsplätze, die dann verloren gehen. Und Adani, die erst gesagt hatten, sie würden etwa 9.000 Leute anstellen, stellen jetzt gerade etwa 1.200 Leute ein. Und trotzdem, obwohl es immer um Jobs, Jobs, Jobs geht, wird also dahingenommen, dass wir in der Tourismusbranche riesig verlieren. Und natürlich auch nicht nur vor dem Hintergrund von Jobs. Wir haben natürlich auch eigentlich eine Verantwortung, uns um dieses Great Barrier Reef zu kümmern für die nächsten Generationen. Wir können doch nicht eigentlich zusehen, wie wir alles kaputt machen und dann im Prinzip, was für hinterlassen wir für eine Welt, auch für den Rest der Welt. Wir sind ja nicht die Einzigen, die profitieren von dem Great Barrier Reef, sondern die ganze Welt. Wir sind ja eigentlich nur die Stewards sozusagen. Aber für diesen neuen Hafen, der für Adani da gelegt wird, da wird ja auch eine riesige Furche gebaut durch dieses Riff hindurch. Und wenn da 300 Schiffe pro Tag durch das Riff da fahren, um die Kohle aufzuladen, da kann man sich auch nicht vorstellen, dass das ohne Unfälle da abgehen wird. Also selbst da werden wir sehen, wie da Kohle ausläuft oder dass sich da die Schiffe reinigen kurz vor dem Great Barrier Reef und dann ihren Schlick da rausfahren lassen. Das ist eine absolute Katastrophe. Und dass das von unserer Regierung und auch von natürlich von Queensland genehmigt wurde, ist einfach eine Scham, mit der wir uns wahrscheinlich noch viele Jahre auseinandersetzen werden müssen.
Ja, die mussten ja erstmal eine Umweltgenehmigung bekommen, bevor sie die Lizenz gekriegt haben. Das war, glaube ich, 2016. Weißt du etwas über diese Umweltgenehmigung, wer die überhaupt gegeben hat und was es da für Probleme gab? Denn da wurde ja sicher auch nicht nur jeder kleine Vogel beachtet, sondern auch, was die Abwässer bedeuten, die bei so einer Mine natürlich auch anfallen und dann vielleicht ins Barrier Reef laufen. Und was gibt es da alles für Punkte, die man beachtet hat?
Ja, das schiebt man immer gerne vor. Da werden auch relativ enge Umweltauflagen da eingeflochten. Aber ob man diese beachtet dann, ist natürlich fraglich. Und es gibt eigentlich auch niemanden, der das so richtig überprüft. Das wird normalerweise den Leuten überlassen, die da nebenan wohnen oder denen das gerade auffällt. Und da muss die Umweltbehörde dahin geschickt werden. Die müssen das dann feststellen. Das ist ein langwieriger Prozess, was offensichtlicher ist. Ich meine, Adani hat ja zum Beispiel, wenn wir nochmal in den Port gehen, in Abbott Point, da lief ja auch so Kohleschlick aus und die mussten da Strafe zahlen, was die sich geweigert haben, weil das auch das Great Barrier Reef, das zeigt schon mal, was das für eine Firma ist, mit der wir uns da abgeben. Und man musste sich auch nicht nur wegen dieser Umweltgeschichten da auseinandersetzen, sondern auch, da gibt's ja unsere Traditional Owners, die indigene Bevölkerung, die hat eigentlich mussten eigentlich auch die Erlaubnis erteilen, dass sie da ihre Abbaugebiet anfangen. Und es wird immer gesagt, das haben die bekommen. Allerdings die Aborigines, die da ihre Zusage gemacht haben, waren noch nicht mal die Leute, die in der Gegend wohnen, sondern die haben sich Leute genommen aus anderen Gegenden und denen viel Geld bezahlt, damit die ja sagen. Aber die Wangan und Jagalingu-Familie, die dort deren traditionelles Land ist, die haben nicht ihre Zusage gegeben und die haben auch ganz lange in den Gerichten dagegen prozessiert, aber leider kein Erfolg, weil im Prinzip die Regierung hinter diesem Projekt steht und da einfach der Adani-Mine da alles ebnen wollte. Und wieder werden wir hier riesige Löcher in der Erde haben, die das Grundwasser verschmutzen. Das große Artesian Basin, das ist ja ein riesiger unterirdischer See, der größte der Welt. Der wird davon auch bedroht. Da gibt es so sogenannte Aquifer und da fließt das verdreckte Wasser, was durch diesen Abbau, wenn man da diese Löcher buddelt, muss man ja auch immer noch unter dem Grundwasser daher und das wird dann da reinfließen. Also man befürchtet da nicht nur, dass irgendwie direkt, sondern auch indirekt viel verschmutzt wird.
Ja, in den Berichten und in den Umweltgenehmigungen, da wird sicher erklärt, dass das alles gar nicht passiert. Aber man weiß ja oft vorher nicht, was im Endeffekt mit diesen ganzen geologischen Strukturen und so weiter, was es damit auf sich hat. Denn vieles kann man ja gar nicht vorher richtig testen, welches Wasser, unterirdische Wassergebiet jetzt mit welchem zusammenhängt und ob das nicht, ich meine, alleine schon, dass es so viel Wasser braucht, jede Biene braucht unheimlich viel Wasser und wir haben nicht genug davon, ist ja schon ein Problem. Aber wie diese verschiedenen unterirdischen Aquifer dann auch zusammenhängen und dann sich vielleicht gegenseitig verschmutzen können, das sprichst du jetzt an, das Problem.
Ja, genau. Das, und da gibt es ja auch so Springs, so Quellen in dem Bereich. Und da befürchtet man auch, dass die natürlich trockengelegt werden. Und das ist ein wichtiger, es ist ja die Wüste da draußen. Und diese Quellen, die haben da so eine Art Oase geschaffen. Das ist ein ganz wichtiger Ort für Tiere, Vögel, Zugvögel, sich da überhaupt Wasser zu holen.
Sicher auch ein heiliger Ort für die indigenen Menschen dort.
Ja, natürlich. Und das wird jetzt wahrscheinlich alles trockenlegen, weil das Wasser da abgegraben wird nebenan. Und dann gibt's natürlich noch die große Geschichte mit diesen sogenannten Black-Throated Finches. Die leben genau in dem Gebiet, wo Adani jetzt buddelt. Dann wurde da ein Plan vorgelegt. Okay, die möchte man jetzt umsiedeln.
Die Vögel? Und
diese Vögel, genau. Und die sollten, wie das aussieht, man hört jetzt, wo diese Minenarbeiten da angefangen haben, da hört man gar nichts mehr darüber. Also angeblich sollte man die sozusagen einfangen und dann nebenan aussiedeln wieder. Aber da gibt es eigentlich nicht das richtige Habitat, sonst wären die Vögel da vorher auch schon ansässig gewesen. Das andere Problem, was natürlich auch absolut der Witz ist, ist, das ist dann auch eine Gegend, wo der Clive Palmer, wo die jetzt wieder ausgesiedelt werden, wo der Clive Palmer dann demnächst anfangen wird, sein Kohleabbaugebiet zu erschließen. Ne? Also im Prinzip ist das absolut lächerlich. Man kann überhaupt nicht sagen, dass man da sich überhaupt drum kümmert, wie es diesen vom Aussterben bedrohten Tieren gehen wird. Ne? Also gibt es ja hier auch so eine starke Bewegung gegen Adani. Sind ja tausende von Menschen. Es gibt insgesamt in Australien über 300 Gruppierungen, die sich dagegen stark machen. Und man muss auch sagen, haben auch ziemlich viel Erfolg gehabt. Also Adani bekommt keine Finanzierung von irgendeiner australischen Bank und auch nicht von irgendeiner internationalen Bank. Die wurden also alle von den Stop Adani-Aktivisten angegangen, kontaktiert und gesagt, Leute, macht da nicht mit, das wird euch schlecht sein, euer Image wird total demoliert werden, macht da nicht mit. So haben sich alle Banken da abgewendet. Auch die Zulieferer von Adani wurden einzeln angegangen und viele haben gesagt, okay, wir wollen nicht mit euch zusammenarbeiten. Und unter anderem war da auch Siemens im Kreuzfeuer. Denn Siemens hat gesagt, wir werden euch die Signalanlage für diese Eisenbahnlinie geben. Oder die werden wir euch zur Verfügung stellen oder herstellen. Und da gab es auch Demonstrationen vor Siemens in Deutschland. Und als es dann zu der Jahresmitgliederversammlung der Shareholders kam in München vor einem guten Jahr, wurden da School Strike for Climate, also Fridays for Future Schüler, haben darüber gesprochen. Da waren Repräsentanten von Wangan Jagalingu, also den traditionellen Besitzern dieser Mine, die haben da alle gesprochen. Und haben gesagt, wir möchten nicht diese Mine, die ist nicht mit unserem Einverständnis. Und wenn die zustande kommt, dann können wir die Klimakatastrophe auch begraben. Leider hat sich Siemens davon nicht so beeindrucken lassen, sondern die haben gesagt, nein, wir wollen an unserem Vertrag festhalten, obwohl das eigentlich nur ein kleiner Vertrag war für Siemens. Und die liefern jetzt diese Warnsignale für den Zugkorridor. Also es ist total traurig, dass sich die Deutschen da auch so beschämend benommen haben. Und Siemens, die ja eigentlich da so grün auch darstellen wollen, konnten da nicht mal einen relativ kleinen Auftrag ablehnen, sondern also
Also die wird jetzt gebaut, diese Bahntrasse, die wird jetzt gebaut, genau wie sie angefangen haben zu buddeln, ne?
Ja, die wird gebaut mit Siemens Warnsignalen und das finde ich ist beschämend, absolut beschämend.
Wer hat denn da überhaupt noch einen Vorteil von diesem Bergbau? Vorhaben, was da jetzt passiert. Ich meine, das ist ja die Queensland-Regierung, nehme ich mal an, die sicher Royalties auch kriegt davon.
Ja, aber da wurden auch jetzt, obwohl vorher gesagt wurde, das wird nicht gemacht. Vorher wurde angekündigt, es gibt keine sogenannte Royalty Holiday, wo dann also erst mit diesen Zahlungen ein bisschen später angefangen hat, die die Regierung dann bekommt pro Tonne Kohle, sondern die kriegen jetzt also auch so eine Art Royal Holiday. Die müssen
Also die
also
müssen die Royalties, die müssen die Lizenzabgaben an die Regierung in Queensland erstmal nicht zahlen.
genau, das wurde jetzt seit neuestem beschlossen.
Was hat
Und
denn das dann für einen Vorteil für Queensland? Ich meine, die sprechen immer von Arbeitsplätzen, aber wie du schon vorhin sagtest, ich glaube, ganz am Anfang hieß es mal, 10.000 Leute wollten sie einstellen und jetzt sind es nur noch 1.000 und hauptsächlich große Maschinen, die da arbeiten. Wer hat denn einen Vorteil davon?
ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ganz ehrlich, Trudi, ich weiß es nicht, das weiß irgendwie keiner. Das ist billige Kohle, schlechte Qualität. Adani hat einen Riesenvorteil, die kriegen natürlich auch hier, man muss auch sagen, meistens das Wasser ist für diese Minenbetreiber auch umsonst, die kriegen Diesel umsonst, also wir subventionieren diese Kohlegrube wieder mit unseren Steuergeldern und es wäre mit Sicherheit, wenn diese Subventionen nicht geleistet werden würden, wäre es noch weniger rentabel, wie es wahrscheinlich sowieso nicht. Man hat ja auch ausgerechnet, dass Solarstrom viel billiger wäre, also mit jeder. Ne, es gibt der Solarstrom und Wind ist mittlerweile insgesamt, egal wo du bist auf der Erde, billiger. Aber in Australien hält man sehr an dieser Kohle fest, weil das traditionelle Industrie ist. Und wir haben ja tun uns ja selber schwer damit, hier aus dieser Kohleecke rauszukommen mit erneuerbaren Energieformen. Und das ist wahrscheinlich einfach so eine Art traditionelles.
Aber das sind gewisse Unternehmen, die daran verdienen. Das sind gewisse
Ja.
Leute, die dann auch Spenden an Parteien geben und so
Natürlich.
weiter, die da irgendwie satisfied werden mit solchen
Ja,
Entscheidungen.
ist Korruption, ne? Es ist einfach korrupt.
Aber es gab doch auch diese Demonstration dort vor Ort, wo viele Leute dann mit ihren Autos hingefahren sind und viele der Einwohner. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Stadt das war.
Du meinst wahrscheinlich den Stop-Adani-Konvoi,
Ja,
ne?
genau. Da waren doch die lokalen Menschen teilweise total gegen und haben die Demonstranten angegriffen. Was waren denn die Argumente von den lokalen Einwohnern dort, warum sie die Mine wollten?
Dieser Ort, der ist ja auch noch mal irgendwie um die 200 Kilometer weit weg. Das ist also sowieso nicht genau nebenan. Also die meisten Arbeiter, die bei Adani arbeiten werden, das sind Fly-in, Fly-out-Leute. Und die Leute in dem Dorf, die profitieren wahrscheinlich davon, dass es vielleicht da Elektriker da arbeiten können oder diese Zuhändler, dass es da
Die
Motor.
Bäckerei oder?
Ja, genau. Also die müssen ja irgendwie, sagen wir mal, verpflegt werden, diese Arbeiter. Aber es wird da ein einfaches Arbeiterdorf nur entstehen. Da werden die Leute 12 Stunden Schichten fahren für über 5 Tage und dann fliegen sie wieder raus. Das ist also.
Das ist ja in den meisten Bergbaugebieten heutzutage so, dass die Leute alle Fly-in, Fly-out sind und mit den Lokalen kaum noch was zu tun haben.
Ja, das ist auch so gewollt, damit die sich nicht dagegen auflehnen. Das ist natürlich im Hunter Valley ein bisschen anders noch, weil das traditionell gewachsen ist. Aber auch da, aber um nochmal auf diesen Konvoi zurückzukommen, das war natürlich in der Presse sehr dargestellt, als ob da die Leute alle dagegen gewesen sind. Aber der Konvoi hat total viel Zuspruch bekommen von der allgemeinen Bevölkerung. Überall, wo die Stops eingelegt haben, der ging ja im Prinzip von Tasmanien aus los. Das war eine Initiative von Bob Brown. Und die sind mit Solarautos da hoch und die haben überall Leute und Demonstrationen gehabt und die wurden überall mit offenen Armen empfangen, auch in Queensland. Aber nur in diesem einen Ort nicht, weil die direkt sozusagen natürlich davon profitieren. Und vor ein paar Wochen gab es auch in diesem Ort, Claremont heißt der, eine Veranstaltung von Clive Palmer und von den Adani-Betreibern. Und da hieß es so, wir machen da jetzt eine große Rallye und da war im Prinzip überhaupt keiner. Das war in so einer Pub, haben die da so eine Veranstaltung gemacht und das war eigentlich auch ganz spannend zu sehen, dass da im Prinzip keiner mehr gekommen ist. Also die ganze Bewegung, Go-Adani oder wie die nennen, ist im Prinzip nur Propaganda, ne? Und natürlich diese paar Leutchen, die da direkt profitieren, die haben Angst um ihre Jobs. Aber wenn man mal guckt, in Umfragen stellt man fest, 80% der Australier würden erneuerbare Energien vorziehen. Und wenn man denen Jobs in diesem Bereich zur Verfügung stellen würde, würden die auch lieber da arbeiten. Also Adani ist noch nicht tot, es gibt immer noch Kämpfe und die sagen, nächstes Jahr wollen sie halt ihre erste Kohle daraus befördern. Mal gucken, ob es soweit kommt. Die haben schon vor ganz vielen Jahren gesagt, sie wollten ihre Kohle befördern und jedes Mal gab es dann irgendwie dann noch mal war das, ne, war das, sagen wir, Wunschdenken, aber denen werden viele Steine in den Weg gelegt und wir können nur hoffen, dass es so weitergeht, denn diese Mine ist die größte Mine, soll die größte Mine der Welt werden. Und zu dieser Zeit können wir uns das einfach nicht mehr leisten. Ein so großes Kohleabbaugebiet und die Kohle, also.
Aber die Genehmigungen haben sie alle, die sie
Ja, die
brauchen.
Genehmigung haben sie alle. Die haben sie leider alle, weil wir ja so eine kurzsichtige Regierung haben, die auch nicht besonders in die Zukunft guckt. Ne? Nicht so wie in Europa, wo man wirklich alles auf erneuerbare Energie Pakt, wo wir ja hier das so einfach machen könnten. Wir haben genug Sonne, wir haben auch genug Wind und wir brauchen auch kein Gas Recovery, wie es jetzt diese Regierung versucht zu machen, sondern wir haben eigentlich alles, ne, was wir brauchen. Und das bin nicht nur ich, die das sagt, das sind viele Wissenschaftler, die das sagen. Das sagt die Australian Energy Market Organization, die sagen das. Also im Prinzip steht die Regierung sehr einsam da mit ihrem Glauben, dass wir auch noch Gas brauchen oder überhaupt Kohle.
Ja, über das Gas sprechen wir sicher noch ein anderes Mal, denn das soll ja angeblich jetzt die Lösung für alles sein. Aber im Prinzip ist das ja auch nur eine Art Kohle.
Ja, und noch schlimmer. Also das Methangas ist ja noch mehr, also ich glaube 15 Mal schlimmer als Kohle, wenn das in die Atmosphäre gelangt. Aber du hast recht, das ist ein anderes Thema. Adani oder jetzt Bravus wird uns sicherlich noch ein bisschen weiter verfolgen. Unsere Hoffnung ist eigentlich, und das wäre auch nicht die erste Kohleabbaugebiet in der Welt, dass es so eine Art weißer Elefant gibt, wird, weil im Prinzip die Entwicklung in den erneuerbaren Energieformen so rasant ist und so schnell, dass es sich vielleicht doch einfach nicht mehr lohnen wird. Ne? Und ich hoffe, dass irgendwie die Leute in Bangladesch, die ja im Prinzip unsere Kohle dann als ihren Strom benutzen, ihren Vertrag noch ändern können oder canceln oder keine Ahnung. Aber es ist irrsinnig, dass die teuren, umweltzerstörenden Strom einkaufen, wenn die selber erneuerbare Energieformen in ihrem Land haben könnten, von denen die viel schneller beliefert werden könnten und viel billiger.
Ja, schauen wir mal, was da noch alles so wird in nächster Zeit. Die Entwicklung geht ja sehr schnell voran. Auch mit dem Klimawandel werden sich die Leute immer bewusster darüber, wie schlecht einige unserer Energieformen sind, die wir traditionell genutzt haben. Und wie du schon sagst, die Entwicklung von erneuerbaren Energien geht ja rasant vor sich und wird immer billiger. Vielleicht wird sich das alles noch wieder ändern demnächst, hoffentlich.
Ja, also es gibt schon ganz gute Anzeichen darauf, also vor allem in Europa. Die Wahl des Joe Biden lassen Grund zur Hoffnung. New South Wales hat gerade so eine Roadmap für erneuerbare Energie-Rollout. Also es gibt Anzeichen, die lassen ein bisschen Hoffnung. Aber ehrlich gesagt, wir sind sehr spät dran und ich weiß nicht, ob wir hier das Schlimmste überhaupt noch abwenden könnten. Man müsste im Prinzip Full Steam Ahead und nicht mehr neu über Adani reden müssen, ehrlich gesagt.
Ja, und den Steam dann aber mit Sonnenenergie machen, bitte.
Natürlich. Wasserstoff sozusagen.
Ja, Doro, vielen Dank für deinen tollen Beitrag und deine enthusiastische Darstellung der Situation. Ich bin mir sicher, viele von unseren Hörern haben einiges davon gehört und jetzt noch ein bisschen dazugelernt und können sich das auch alles mal genau überlegen, was sie denn eigentlich jetzt wohl wollen in der Zukunft für sich, ihre Kinder und die Enkel.
Auf jeden Fall. Und das fängt schon damit an, was man wählt und wen man wählt, wenn es wieder zur Wahl geht. Da sollte man genau gucken, welche Partei kümmert sich um den Klimawandel, ne? Und welche Partei hält an den alten Normen fest und verhindert somit einen Strukturwandel hier.
Ja, mehr dürfen wir dazu jetzt nicht sagen.
Nee, dürfen wir nicht. Alles klar, ganz vielen Dank,
Vielen Dank an dich, Doro.
dass ich hier sein
Bis
konnte.
zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
Tschüss. Sie hörten ein Gespräch mit der Umweltexpertin Dorothee Barbeck über den Kohleabbau in der Zeit des Klimawandels und speziell über die Carmichael-Mine in Queensland, die nach Plänen des indischen Unternehmens Adani, welches sich ja jetzt Bravos nennt, das größte der Welt werden soll. Allerdings hat Adani sicherlich zum großen Teil durch die Bemühungen von über 300 Klima- und Umweltgruppen letztendlich keine Finanzierung von australischen oder internationalen Banken bekommen und will die ganze Sache nebst Hafen jetzt allein auf die Beine stellen. Was daraus wird, werden wir in naher Zukunft erfahren. Anfang diesen Monats, also im Dezember 2020, wurde Adani übrigens wegen einer Fehlinterpretation von Umweltgenehmigungsbedingungen zu einer Geldstrafe verurteilt. Nach der Bekanntgabe der Verstöße änderte Adani den Namen seines australischen Arms in Bravos Mining and Resources. In einer Erklärung sagte ein Sprecher von Bravos, er habe die Strafe von $25.920 bezahlt.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.